Und nun haben wir aus diesem Psalm 18 die ersten Verse. Zuerst ist eine Einleitung da, wo berichtet wird, wann David diesen Psalm gedichtet hat. Und dann im zweiten Vers, und David sprach, herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Der da spricht, war großer Staatsmann, ein König mit 5 Königskronen, 5 Reiche, die er beherrscht hat. Er hat es in seinem Leben sehr schwer gehabt, viele Kämpfe, viele Feinde. Der Lebensraum seines Volkes war bestritten von den Nachbarvölkern. Es war gar nicht leicht, das eigene Volk zu einen. Und dann ging er selbst noch in seinem Amt jahrelang durch persönliche Verfolgung. Er hat sich oft nur retten können, indem er sich irgendwo in der Wüste verkrochen hat und versteckt hat. Das war David. Aber in diesem Psalm, der ja zweimal in der Bibel vorkommt, noch im 2. Samuel-Buch, Kapitel 22, das ist ganz selten für einen Psalm, dass er zweimal in der Bibel kommt. Aber es ist ein Ausdruck, wie wichtig das ist. Da erzählt David aus dem Rückblick, ist ein müder, alter Mann. Und er gibt für junge Leute seine Lebenserfahrung wieder. Und sagt, ich habe das erlebt in diesen unheimlichen Kämpfen. Das hat mich oft wie zerrieben. Ich war oft am Boden und völlig zerstört. Ich konnte nimmer weiter. Ich hatte keine Hoffnung, keinen Mut mehr. Und da war doch der gnädige Gott da. Wisst es. Erfahrt es wie ich. Und er spricht von seinen Erfahrungen. Heute haben wir das Thema überwundene Ängste. Er kann nur bewegt danken über diese große Treue und Güte Gottes. Er ist ja in all den Psalmen immer voll davon zu reden, was er da erlebt hat. Aber jetzt sagt er, ich war oft ganz am Ende und ganz mutlos und dann hat mich Gott wieder herausgeführt. Und dann spricht er davon in die Weite. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er rüstet mich mit Kraft. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Du, Gott, bist da in meinem Leben. Ich habe dich dauernd und in jeder dunklen Stunde erfahren, erlebt. Das ist jetzt so wichtig, dass wir das einmal hören und fassen, weil in unserem Volk heute, in unserer Generation, die Ängste ja ein ungelöstes Problem geblieben sind. Die Angst frisst die Seele vieler Menschen, obwohl man kann es nicht oft genug sagen, wenn es uns äußerlich so gut geht wie noch nie, wirtschaftlich, in der Versorgung durch die Medizin, in der Sozialbetreuung, hat es noch nie gegeben. Aber die Angst ist ja eigentlich viel weniger abhängig von irgendwelchen äußeren Gefahrenumständen. Die Angst ist ja immer nur ein Zeichen unserer eigenen Zerrissenheit, unserer eigenen Schwäche und Hilflosigkeit. Man hat den Eindruck, heute sind Menschen ganz besonders von der Angst umgetrieben. Sie werden mit der Angst nimmer fertig. Es wackelt alles unter den Füßen. Man hat bei jeder Nachricht Angst, was kommt. Zerstören die Menschen sich selbst? Was wird meine Zukunft sein? Wie krank bin ich eigentlich? Wie geht die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Ich bin froh, dass die Bibel viel von der Angst redet. Und Jesus redet von der Angst. Er versteht uns, weil Jesus unsere Schwäche und unsere Hilflosigkeit kennt und unsere Zerrissenheit. Darum sagt er, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber der Einzige, der sagt, fürchte dich nicht und das Recht dazu hat, ist Jesus. Seid getrost, mutig. Entschlossen und couragiert. Ich habe doch diese Welt überwunden. Genau die gleiche Erfahrung, die schon David macht. Ich kann Ängste, ich weiß ja gar nicht, was sie heute bewegt an Ängsten, aber alle Ängste, die sie bewegen, alle Unsicherheiten, alles, was sie bedrückt, können sie nur überwinden im Aufblick auf Jesus, ihren Herrn. Größer ist als alles, was sie ängstet, der alles in seiner Hand hat, was sie heute niederdrückt. Um die Angst zu überwinden, braucht man zuerst einmal ein ganz persönliches Liebesleben. Ein ganz persönliches Liebesleben. Liebesverhältnis. Die Angst macht uns verrückt. Das äußert sich bei Ihnen, bei mir so, dass man gar nichts anderes mehr denken kann. Bei der Angst, da steht die Gefahr so beherrschend vor uns. Und wir überlegen uns immer wieder, wie wollen wir das meistern? Das geht ja nicht, weil wir wissen, wir sind so schwach. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso zerbrochener werden wir, umso mutloser. Wie hat denn das der David gemacht? Er hat ein persönliches Liebesverhältnis gehabt mit Gott. Herzlich lieb habe ich dich. Wenn der David herzlich sagt, dann meint er das. Es kommt von ganz innen heraus, vom Innersten seines Wesens. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Ein persönliches Liebesverhältnis, wir sagen ja so etwas von der Liebe nur für das ganz zarte Vertrauensverhältnis, das wir mit einem ganz lieben Menschen haben. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie mit Gott überhaupt so ein Verhältnis haben. Wissen Sie, dass das eine große Not ist? Und zwar nicht erst in unserem Jahrhundert. Das ist schon im Neuen Testament von Jesus aufgespießt worden. Es gibt große Theologen, die sich lustig gemacht haben und sagen, man muss doch Gott nicht lieb haben, das ist doch ein mystisches Liebesverhältnis. Aber steht doch in der Bibel drin. Steht doch in der Bibel drin. Und es ist eine Tragik, dass viele Leute, sogar Leute gelehrt von der Weisheit Gottes, aber von Gott nur einen Begriff haben, wie von irgendeinem Stein, den Archäologen ausgegraben haben, wie von einem Gegenstand, wie von einem fernen Stern im Universum oder wie von einem Text im Bundesgesetzblatt. Kann ja ganz interessant und wichtig sein, aber Sie haben kein persönliches Liebesverhältnis. Und wenn Sie Ängste überwinden wollen, genügt das nicht, dass Sie von Gott wissen oder ein paar Sätze sich zurechtlegen können. Sie brauchen ein persönliches Liebesverhältnis mit dem ewigen, lebendigen Gott. Ja, wie kriegt man so ein Liebesverhältnis? Wie hat David so ein Liebesverhältnis bekommen? Bei David muss es ganz weit zurückreichen. Wahrscheinlich reicht es schon zurück in seine Jugendzeit. Und das hat ja Jesus gesagt, dass uns viele Kinder überlegen wären, die viel mehr vom Reich Gottes oft schon begriffen haben. Als Gott den David rief, war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da war schon etwas an Liebesverbindung mit Gott da. Und mit solchen Leuten kann Gott arbeiten, die in einer ganz engen Vertrauensbeziehung mit Gott leben. Und dann hat Gott ihn gerufen, und das wird das ganze Leben über für David bezeichnen, dass er Gott lieb hatte. Lieb, das heißt, er hat nie an der Güte Gottes zweifeln können. Es war ihm völlig klar, dass er Gott ganz blind vertrauen kann, auch wenn er seine Wege nicht verstand. Er wusste, dass Gott das Größte, das Beste und das Liebste seines Lebens ist, und das war schon einmal ganz wichtig. Wir wollen doch uns nicht vormachen, in unserer Zeit, wo in vielen christlichen Versammlungen diskutiert wird, ob es überhaupt einen Gott gibt, so ganz nüchtern und kalt, das ist doch das Ende des Christentums. Das Ende. Wo sind denn Menschen, die aus der unmittelbaren Beziehung kommen, aus der Gebetsverbindung, mit, aus dem Hören seines Wortes? Sie sagen, da redet mir Gott so zu und ich höre seine Stimme. Darf ich Ihnen sagen, wo der Schlüssel ist, wo der Schlüssel ist, Zugang, wo man zu Gott Zugang kriegt. Heute Morgen hat mein Schwiegersohn angerufen, dem haben wir so ein schönes Köfferchen geschenkt und er hat das Zahlenschloss nicht mehr aufgebracht. Und er hat gesagt, ich hätte das Zahlenschloss eingeschrieben, wie ist die Zahlenschlossnummer? Die haben heute Konfirmation, da hat sein ganzes Predigtmanuskript drin gehabt. Wollte das Köfferchen nicht zerstören. Also, wie ist der Zugang? Was ist der Schlüssel? Jetzt will ich wissen, wie kriege ich zu Gott einen Schlüssel? Wie kriege ich zu Gott einen Schlüssel? Über Gedankengrübeleien, über die Philosophen kriegt man keinen Zugang. Wie ist das Zahlenschloss für Gott? Wissen Sie, es ist in der ganzen Bibel immer das Gleiche gewesen. über der Schuld meines Lebens kriege ich erst Zugang zu Gott. Wenn sie erkennen, wie Gott ein heilig richtender, zürnender Gott ist und dann ihn erleben, wie die Barmherzigkeit Jesu alle ihre Schuld austilgt, hat der David in seinem Leben auch so groß erlebt, tief gebeugt, wenn er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Wenn sie suchen nach Gott, können sie Gott nur finden über den Krisen ihres Lebens, wo sie nicht mehr über Gott zu Gericht sitzen, sondern über sich selber und sich selber im Lichte Gottes erkennen und dann die Vergebung erkennen. Wir stehen doch jetzt schon in der Passionszeit und da hat ja Albert Knapp das herrliche Lied gedichtet vom gekreuzigten Jesus. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er dort als ein blutiges Lamm am Kreuz hängt. Und das ist in der Tat der Durchblick, das ist der Schlüssel zur Liebe Gottes, da erkenne ich ihn und da fange ich an, ihn zu lieben. Erst wie ich seine Gnade begreife, das habe ich ja gar nicht verdient, das ist ja alles wunderbar. Darf ich noch mal kurz begründen, auch aus dem Wort Jesu. Jesus wurde mal von einem Pharisäer, das war ein sehr schriftkundiger Mann, eingeladen und sie wollten miteinander über theologische Probleme reden. Und der Pharisäer Simon, der hat ein großes Gastmahl gemacht und dann hat er gedacht, da kann man dann umso besser reden, wenn man gut gegessen hat. Und sie sind dann ganz tief eingestiegen in So-Sein des Daseins Gottes und so. Und während sie so ganz tief in der theologischen Unterhaltung waren, kommt eine Frau, die war eine Hure, die hat unheimlich viel Ehen gesprengt. Vermutet, die hat gar nicht lang vorher eine seelsorgerliche Aussprache mit Jesus gehabt. In ihrem Leben ist viel frei geworden. Und die sank bloß Jesus zu Füßen, küsste seine Füße und weinte. Und Jesus sagt, Simon, du hast nicht begriffen, die hat's. Obwohl das eine Frau war mit einem ganz scheußlichen Lebenswandel. Moralisch war der Simon viel besser, aber die Frau hat's begriffen. Die Liebe zu Jesus. So wie die Maria vor der Martha, obwohl wir ja auch die Marthas immer brauchen, die da tätig sind. Die Maria, die Jesus zu Füßen sitzt. Die Liebe ist es. Aus diesem Liebesverhältnis heraus hat David die ganzen Ängste seines Lebens, die kritischen Bedrohungen überwinden können. Und Sie wissen, was Jesus am Ende des Johannesevangeliums zu Petrus gesagt hat. Nach all den Niederlagen, nach all den Enttäuschungen, nach all der Verleugnung und der Enttäuschung. Simon, hast du mich lieb? Es klingt so kitschig wie beim Liebespaar auf der Parkbank. Und Jesus meint es nicht gefühlig, sondern ernst, hast du mich lieb? Dreimal, hast du mich lieb? Sie können mit allem Wissen von Gott durch die Hölle fahren, wenn sie ihn nicht lieb haben, ihren Heiland und Erlöser. Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel, ist der Zugang zu Gott. Und wenn Sie in diesem Vertrauensverhältnis leben, können Sie die Ängste überwinden. Dann sind Sie geborgen und haben Frieden. Noch eine Klarheit zu dem Wort lieben. Johannesbriefe. Die Johannesbriefe haben ja so viel gesprochen. Lasst uns ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Da steht übrigens hier im Psalm 18 das Wort Racham. Das ist eigentlich das Wort des Mutterschoßes, aus dem eine Mutter ihr Kind gebiert. Das ist die Liebe, die Gott in seiner Barmherzigkeit uns gibt und die ich wieder erwidern darf in der empfangenen Liebe, in der großen Dankbarkeit für das, was er mir getan hat. Herr, erweiche mein kaltes Herz, mein hartes Herz. Mach es voller Liebe. Und Johannes sagt dann im Johannesbrief, darin steht die Liebe, dass wir seine Gebote halten. Das ist keine gefühlliche Liebe allein, sondern dass ich von Herzen Ja sagen kann zu den Ordnungen Gottes. Dann erinnern wir uns, wie der Paulus sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So können sie es überwinden. Auch die ärgerlichen Dinge, auch in der Not, auch das, was sie nicht verstehen, die Rätsel ihres Lebens. Wenn sie Gott lieb haben, können sie Ja dazu sagen. Oder wie es die Deborah singt im Alten Bund, die ihn aber lieb haben, den ewigen Gott müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ich will doch einer sein, der Gott lieb hat. Aus der empfangenen Güte und Liebe.
Gott ist für uns nicht ein unbekanntes Rätsel. Er hat sich doch in Jesus offenbart und ich sehe seine Gnade und Güte am Kreuz. Und jetzt muss man das Vertrauen auch einüben. Gerade weil in der Angst, dass alles so vor uns steht, die Gefahr, die Krankheit, die Not, die Menschen, die uns Böses tun, wo findet David Ruhe? In der Liebe zu Gott? Ja, herzlich lieb habe ich dich. Er sucht keinen angstfreien Raum, den suchen wir immer wieder. Dass gar keine Ängste uns mehr bedrohen, den gibt es nicht. In dieser Welt haben wir Angst. Darf ich es vergleichen? Wie wir Kinder waren, waren die letzten Kriegstage. Und als die Front immer näher rückte, da hat man bei uns auf der Schwäbischen Alb oben, rechts und links der Straße, Schützengräben ausgehoben. Und da hat man die oft abgedeckt. Und wenn dann die Jagdbomber gekommen sind, die Amerikaner aus dem Dettinger Tal heraufgeflogen, sind sie ganz knapp im Boden geflogen. Und wer da auf der Straße war, der ist gerannt um sein Leben. Viele von Ihnen haben das noch mitgemacht. Und mal schnell in so einen Schützengraben hinein, mal ein bisschen rausspicken können, aber die Jagdbomber haben einen nicht mehr gekriegt. Man war geschützt im Unterstand. Was ist der Unterstand, der Schutzraum des David, wenn die Angst kommt? Was ist der Schutzraum? Er zieht sich in Gott zurück. Wir meinen immer, die Angst ginge weg. Nein, sie brauchen einen Schutzraum. Und mitten im Gedränge ihres Lebens will der ewige Gott, der Heiland Jesus, ihr Schutzraum sein. Sie bergen. Und nun sagt das David so schön. Er spricht von der Burg, vom Berg meines Heils, vom Schild, hinter dem man sich verstecken kann. Das ist wie bei einer Burg, wo man die Brücke hochklappt, dann können die Feinde nicht mehr in die Burg und dann sind die Mauern da und dahinter kann man sich verstecken. Das ist ein Lieblingsthema von mir, da will ich mich heute nicht auslassen, dass in den Psalmen Davids der Hügel Masada eine ganz wichtige Rolle spielt, der Uneinnehmbare, wo es noch keinen Schlangenpfad gab vor der Römerzeit. Da oben bin ich sicher, du bist meine Bergfeste. Und ich ziehe mich zurück in Gott. Sie haben so viel Bedrängnisse, Angst und Kümmernisse. Wo können Sie zurückziehen? Indem Sie in die Stille gehen und sagen, Herr, mein Leben ruht in deiner Hand. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Du bist mein Schutzraum. Und er weiß um seine Schwäche, dieser David. Er weiß, wie schwach er ist. Er schafft das nicht. Er versagt, er kann das nicht. Du, Herr, bist meine Stärke. Er rechnet ganz fest damit, dass Gott durch ihn redet, dass Gott ihm die Weisheit schenkt, dass Gott ihn ausrüstet. Das ist der Unterschied. Dieses Vertrauen muss man einüben, das hat man gar nicht. Ich denke an zwei Liebenzeller Schwestern, die ich vor Jahren einmal besucht habe in Bangladesch, in Shantikutir, liegt ganz abseits, gab kein Telefon dort. Nur so Kanäle, so Bootskanäle, auf denen man stundenlang fährt, bis man da hinkommt und in der Klinik in einem ganz armen Gebiet viele verhungernde Kinder und viele unversorgte Kranke. Da stand am Eingang eine Tafel zur Erinnerung an den Missionar Werner, der war dort von Banditen wenige Monate, bevor ich hinkam, erschossen worden. Die sind einfach eingedrungen und haben mit vielen Schüssen ihn niedergestreckt. Ein Vater vieler Kinder hier aus dem Württembergischen. Und da waren die beiden Schwestern ganz allein und ich sage, ja, wie schafft ihr denn das? Habt ihr da keine Angst? Sie sagen, die Mörder hat man nie gefunden, sie leben wahrscheinlich in den Dörfern um uns her und die Waffe ist noch da, eine Maschinenpistole. Dann sagt die eine Schwester so treffend, länger als eine halbe Stunde haben wir nie Angst gehabt. Wir hatten auch die Angst gefunden, aber dann haben wir sie abgegeben bei Jesus. Da haben wir es wieder hingelegt, wenn es über uns kam. Er ist mein Erretter. Er holt mich heraus aus diesen Nöten und aus dieser Angst. Dann sagt schön im Psalm 27, wenn der David sagt, ich habe den Herrn allzeit vor meinen Augen. Ich blicke auf den Herrn. Er hat ja Jesus noch gar nicht gekannt. Er hat prophetisch von Jesus immer schon gesprochen. Ich blicke auf ihn. Und das ist mein Friede. Ich gucke nicht auf die Gefahr, sondern ich blicke auf meinen Herrn und habe meine Freude. Deine Huld macht mich groß. Und nun machen sie eine ganz persönliche Freude daraus. Ich sprach davon, dass sie ein Liebesverhältnis mit Gott brauchen. Ein ganz persönliches Liebesverhältnis. Und dann brauchen sie Einübung dieses Vertrauens. Einüben. Dass wir nicht immer wie das Kaninchen auf die Schlange, wir auf die Gefahr blicken, sondern dass wir fröhlich sagen, jetzt gehen wir mal wieder über und blicken auf den Herrn. Und dann warten wir, wie Gott das löst, das lassen wir sein Problem sein. Machen Sie eine persönliche Freude daraus, wie der David da redet in diesen Versen. In zwei Versen sagt er, neunmal mein. Neunmal mein. Mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott. Ich habe oft Theologen sagen hören, die haben also ein bisschen gewettert, wenn man so arg um die persönliche Heilsaneignung sich bemüht hat, haben gesagt, das sei Heilsegoismus. Ich finde diesen Heilsegoismus in der Bibel. David hatte ihn und darum fühle ich mich in guter Gemeinschaft. Ich will nicht untergehen und ich darf das in meiner Not sagen. Ist ja interessant, wenn ich Gott so gefunden habe, bleibt das ja kein Egoismus mehr. Da wird das ja in unserem Leben plötzlich ein Wunsch, ich will so vielen anderen das doch auch bringen, weil ich es so beglückend erfahren habe, aber es ist der Zugang nur, indem ich selber ergreife. Neunmal steht da mein Herr, mein Gott und dann mit Loben und Danken überwundene Ängste. Wie kann man Ängste überwinden? Indem sie fröhlich singen, fröhlich jubeln. Lassen Sie mich nur an eine Episode aus dem Leben Davids erinnern, da war der Goliath und hat gelästert und geschrien und die Freunde waren ganz verzagt und die Brüder auch. Und der junge David sagt, ja, warum geht da keiner nüber und sagt mal dem Goliath, so geht's nicht und so. Ja, das kann man nicht. Was war denn das Vertrauen des David? Indem er dem Goliath, diesem erschreckenden Gegner, entgegenruft, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ja, das stimmt. Es war ein erschreckender Anblick. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Gehen Sie so durch die Ängste Ihres Lebens. Gehen Sie so durch alle Bedrohungen und Nöte. Ich komme zu dir im Namen Jesus. Stellen Sie sich hinein in den Frieden Gottes. Das heißt bei Luther einmal, als viele ihm Angst machten und sagten, das geht nicht und du bist in großer Gefahr, du darfst da nicht hin. Da sagt er, ich stehe fest. Es sterbe der Martin Luther. Und lebe Christus, der Gott meines Heils müsse erhoben werden, lebt wohl und steht fernerhin fest. Wir leben in einer verrückten Zeit. Bei uns wird immer nur vom Zweifel und vom Unglauben gesprochen. Dabei kann die Sache Gottes nicht untergehen. Der Herr hat seine Herrschaft angetreten. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das ist bloß die Frage, ob Sie dabei sind. Und Sie dürfen sich in den Sieg Jesu hineinstellen. Und dürfen fröhlich auftrumpfen. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, auf den ich traue. Seien Sie sein fröhlicher Zeuge. Amen.